Ja, Geschwister, wir haben schon viel Wesentliches gehört. Und es kann einen bewegen, dass so viel Verlangen da ist, wirklich den Herrn zu meinen, ihn zu lieben, ihn zu suchen, ihm nachzufolgen. Der Herr schenke es, dass solche Wünsche, solche Verlangen, solche Gebete aus unserem tiefsten, innigsten Herzen kommen und dass sie Erfüllung finden, jeden Tag. Wir wollen weitermachen mit dem Bedenken des Wortes Gottes. Wir haben schon einige sehr wesentliche Stellen gehört, auch aus dem Epheserbrief. Wir schlagen jetzt das erste Kapitel auf und wollen diese ersten Verse in diesem Kapitel betrachten. Der Epheserbrief gehört zu den wichtigsten, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Das ganze Wort Gottes ist wichtig. Es ist alles Gottes Wort, reines Gold. Und doch gibt es Stellen, die uns immer wieder auf das Wesentliche, um das sich vieles andere sammelt, herausstellt. Und dazu gehören der Römerbrief und der Epheserbrief. Der Apostel Paulus gehört zu den Aposteln, auf die wir hoch hinaufschauen, die gleichsam vorne anstehen. Unter den Jüngern Jesu waren Petrus und Johannes solche Säulen. Paulus nennt sie Säulen zusammen mit Jakobus. Er selbst war eine solche Säule. Er selbst war der sogenannte Apostel der Nichtjuden, der aus den Völkern. Und seine Briefe sind von der Gemeinde Jesu immer wieder sehr hoch geschätzt gewesen. Es ist nicht von ungefähr, dass der Römerbrief vorne ansteht. Er ist nicht der erste, den er geschrieben hat. Aber der Römerbrief ist gleichsam ein Fundament, auf dem anderes gebaut wird. Und diesem Römerbrief schließt sich der Epheserbrief an. Wie ich gestern Abend sagte, der Römerbrief schildert uns das Heil Gottes, aus dem wir ja schöpfen und leben. Und der Epheserbrief zeigt uns das Volk des Heils. Das Volk, in dem das Heil Anwendung gefunden hat und findet. Der Apostel Paulus setzt seinen Namen vorne an, wie das damals Sitte war beim Briefschreiben. Er beginnt diesen Brief mit seinem Namen. Das tut er, weil er einen Gruß hier voranstellt. Der Eingang des Briefes besteht hier aus zwei Versen und in diesen zwei Versen wird gegrüßt. Und der Grüßende ist der Schreiber, der Verfasser, und das ist Paulus. Paulus war ein Jude, der aber nicht in Israel geboren war, wahrscheinlich nicht, sondern außerhalb des Landes heranwuchs. Er wohnte an einem Ort, der von der römischen Regierung einmal die Freiheit bekam und die Bürger dieses Ortes wurden zu römischen Bürgern ernannt. So war Paulus von Geburt aus ein Römer, aber auch ein Jude. Als solcher versteht er die Juden und auch die Heiden. Und Gott hat ihn erwählt, um den Heiden, das heißt den Menschen aus den anderen Völkern, das Evangelium in besonderer Weise zu bringen als Pionier. Kinder Israels von israelitischen Eltern konnten ihren, wenn sie im Ausland geboren waren, konnten ihren Kindern zwei Namen geben. Von zu Hause aus war sein jüdischer Name Saulus. Er stammte aus dem israelitischen Stamm Benjamin, und dort war der König Saul, der auch ein Benjaminiter gewesen war, offenbar sehr hoch angeschrieben. Er war der erste König Israels gewesen. Und so wurde das Kind in dieser Familie geehrt mit diesem großen Namen. Der König Saul war einmal ein Hochgewachsener gewesen. Paulus ist wahrscheinlich eher ein kleiner Mann gewesen, mit einem aber sehr großen Geist, einem Geist, der größer war als der des Königs Sauls. Sein griechischer Name war Paulus, was wohl der Kleine bedeutet. Als Paulus wurde er mehr bekannt, als er nicht mehr in Israel sich bewegte, wo die ersten Jahre zum Teil verbracht waren oder die erste Zeit seines Glaubenslebens. Als er dann hinauszog als Missionar und in griechisches Territorium kam, nennt man ihn Paulus nach seinem griechischen Namen. Und dieser wird dann verwendet in seinen Briefen, in seiner Arbeit, und so kennen wir ihn. Paulus gibt gleich seinen Beruf an. Er ist ein Apostel. Das ist ein deutsches Wort, das aus dem Griechischen kommt. Das griechische Wort heißt Apostolos und bedeutet jemand, der auf die Seite genommen wird für einen ganz besonderen Auftrag und dann geschickt wird oder gesandt wird. Heute gebrauchen wir mehr für solche Leute das Wort Missionar. Das bedeutet dasselbe. Apostolos oder Apostel kommt aus dem Griechischen. Missionar kommt aus dem Lateinischen. Und viele unserer Fremdwörter kommen aus diesen beiden Sprachen. Weil wir zwei Wörter gebrauchen, entgeht uns manchmal die allgemeine Bedeutung des Wortes Apostel, weil wir gewohnt sind, wir haben uns daran gewöhnt, nur gewisse Personen als Apostel zu kennen. Aber das Wort Apostel war viel allgemeiner, auch in christlichen Kreisen, als bei uns. So wie wir von Missionaren sprechen, so sprach man damals von Aposteln. Es gab unter den Christen zwei Arten von Aposteln. Man könnte auch sagen drei Arten. Die erste, das waren die, die ihre Botschaft unmittelbar von ihrem Herrn Jesus Christus bekommen hatten. Dazu gehörten die 12 Apostel. Judas fiel aus dieser Gruppe, er hat den Herrn verraten, wurde dann durch die Führung des Herrn ersetzt durch den Matthias, der auch von Anfang an dabei gewesen war, aber außerhalb des 12er-Kreises. Als dann aber zwischen Auferstehung Jesu und Pfingsten oder Himmelfahrt und Pfingsten, die Christen, die Nachfolger Jesu, die übrig geblieben waren und in Jerusalem sich befanden, sich öfter trafen, dann war der Apostel Petrus so geführt, einen Nachfolger von Judas einzusetzen. Das hat die Gemeinde dann getan und Matthias ist dann der Zwölfte geworden. Wenn dann am Pfingsttag die Zwölf aufstehen, dann ist Matthias dabei. Später kommt der Apostel Paulus hinzu. Auch der Halbbruder des Herrn, Jakobus, nicht der frühere Jünger Jakobus, sondern der Halbbruder, auch er wird Apostel genannt. Das heißt, wir haben also in der Bibel 14 Männer, die, das heißt ab Pfingsten, 14 Männer, die zu dieser ersten Gruppe von Aposteln gehören, die ihre Botschaft unmittelbar von ihrem Herrn Jesus Christus bekommen hatten. Der Apostel Paulus eröffnet uns in diesem Epheserbrief, dass diese Apostel gleichsam das Fundament bilden, zusammen mit Jesus Christus, dem Eckstein. Aber diese anderen Apostel, die er erwählt hatte und denen er mit seinem eigenen Munde das Evangelium anvertraute, die legen den Rest des Fundamentes, auf dem alle anderen bauen. Es gab dann bald andere Apostel, die wir Missionare nennen würden, Gesandte, die dieselbe Arbeit getan haben wie die ersten Apostel. Sie waren Sendboten Jesu, aber nicht mit derselben Vollmacht, weil sie ihre Botschaft von anderen Männern, Menschen bekommen hatten. Sie konnten nicht immer sagen, so spricht der Herr. Natürlich, wenn sie zitierten, konnten sie das sagen, aber nicht, weil der Herr zu ihnen persönlich gesprochen hatte. Die Bibel nennt uns solche Missionare, die zusammenarbeiteten mit den ersten Aposteln. Zu diesen gehören die Namen Barnabas, der wohl etwas älter war als Paulus und anfänglich den Paulus herangezogen hat, aber dann stellte sich bald heraus, dass der Paulus ein Werkzeug anderer Art und Vollmacht war als Barnabas selbst. Und das hat Barnabas dann anerkannt. Ferner gehörte auch Silas zu diesen Missionaren, die damals Apostel hießen, bei uns Missionare. Timotheus gehört dazu, Titus und andere, viele. Es gab immer wieder Sendboten. Mich bewegt es immer wieder, zu hören von Christen, die noch nicht lange im Glauben stehen, aber schon sehr früh die Führung des Herrn erkennen, dass sie hinausgehen sollen und das Evangelium verkünden. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Missionszeitschriften erhalten. In der früheren Sowjetunion, aus der wohl die meisten von Ihnen kommen, gibt es heute Missionare, manche von ihnen stehen noch nicht lange im Glauben, aber sie sind schon ausgerüstet und gehen hinaus, vielleicht in Jakutien, vielleicht in Georgien, vielleicht in Moldawien, in anderen Gebieten. Und sie verkünden das Evangelium, nehmen Entbehrungen auf sich, fühlen sich gedrungen, hinauszugehen und den Menschen das Evangelium anzupreisen. Haben keine Bibelschule besucht, kein Bibelseminar. Ich habe an solchen Bibelschulen, an solchen Schulen selbst gelehrt. Habe dann aber mit der Zeit nach vielen Jahren gemerkt, dies ist eigentlich nicht die biblische Art, wie Sendboten Christi herangezogen werden sollten. Eine Schule ist ein Gebilde ganz für sich. Eine Schule kann einen ganz anders prägen als eine Gemeinde. Der biblische Weg für das Heranziehen von Mitarbeitern jeglicher Art ist die Gemeinde. In der Gemeinde übt man sich, wie wir das heute Morgen gesehen haben. Und dann erkennt die Gemeinde bald, wer etwas sagen kann und wie er es sagt. Und dann erkennt man, in welche Richtung sein Leben vielleicht gehen kann. Der eine bleibt in der Gemeindearbeit, vielleicht als Hirte, als Lehrer, vielleicht als Diakon, vielleicht als ein Bote anderer Art, reiht sich ein in die Glieder der Gemeinde und füllt seine Aufgabe, wo der Herr ihn hinstellt, im Alltag. Der andere wird vielleicht hinausgeführt zu evangelistischer Tätigkeit, vielleicht ist es missionarische Tätigkeit in anderen Ländern, aber er hat seine Wurzeln in der Gemeinde gehabt. Wenn er ein reisender Verkündiger des Wortes Gottes ist, dann ist es gut, wenn er zunächst einmal mit einem anderen, reiferen Arbeiter reist, wie das auch in neutestamentlicher Zeit geschah. Paulus reiste zuerst in der Begleitschaft von Barnabas. Silas reiste in der Begleitschaft von Paulus. Timotheus und Titus ebenfalls. Es gab andere Reichgottesarbeiter wie Tychikus, Archippus und so weiter, Aristarchus. Männer, die der Herr rief und gebrauchen konnte. Es gab also in jener Zeit verschiedene Missionare und auch andere Lehrer des Wortes Gottes, Verkündiger. Eine Gruppe finden wir genannt in Kapitel 4, in Vers 11. Dort werden eigentlich die vier klassischen, das heißt die vier normalen Verkündiger des Wortes genannt. Das sind Verkündiger des Wortes Gottes. Wenn dann es weitere Verkündiger gibt, die nicht zu diesen gehören, dann sind es Christen mit verschiedenen Gnadengaben des Redens, die es da gibt, ermahnen, aufrufen und so weiter. Aber die sind dann nicht notwendigerweise Hirten von Gemeinden oder Lehrer oder Evangelisten. In Kapitel 4, Vers 11 nennt Paulus vier Gruppen von Verkündigern. Die ersten sind die Apostel, das sind die, die immer wieder vorangehen und das Evangelium als Erste, normalerweise als Erste verkünden. Das sind die Missionare heute. Dann nennt er Propheten. Das ist ein Wort, das für uns heute noch mehr verborgen geblieben ist als das Wort Apostel. Auch ein Fremdwort, das aus dem Griechischen kommt. Ein Prophet war aber ein ganz einfacher, das heißt, der Begriff ist ein ganz einfacher. Im Deutschen würden wir das Wort Sprecher gebrauchen. Und in politischen Gegenden oder Reihen gebraucht man dieses Wort. Ein Regierungssprecher. Es kann auch ein Pressesprecher sein. Es gibt verschiedene Sprecher. Man spricht auch von Ansprechpersonen. Ein Prophet war ein Sprecher Gottes. Das beste Beispiel haben wir wahrscheinlich an Aaron. Als Mose gerufen wurde, Israel aus Ägypten zu führen, weigerte er sich bekanntlich. Als Gott seine Einwände eins nach dem anderen wegnahm und Mose nichts mehr zu sagen hatte, wich er noch einmal aus und sagte einfach: Ich kann nicht reden. Ob er nun stotterte, weiß ich nicht. Aber dann sagt Gott zu ihm, und diesen Einwand nimmt er auch nicht an, er sagt zu ihm: Dein Bruder Aaron ist unterwegs, dich zu treffen. Wir wissen nicht warum, Gott hat ihn wahrscheinlich so geführt. Und Aaron soll dein Prophet sein. Da wird das Wort gebraucht. Und du sollst ihm Gott sein. Das heißt, das, was Gott für Mose war, sollte Mose für Aaron sein, was die Verkündigung betraf. Gott gab sein Wort an Mose im Geheimen, vertraute sein Wort ihm an, unter anderem auch die 10 Gebote und so weiter. Und Mose, der fand es nicht schwer, mit seinem Bruder zu sprechen, der sagte dann Aaron, was Gott ihm mitgeteilt hatte. Und Aaron war dann der, gleichsam wie ein Megafon, ein Lautsprecher, ein Sprechhorn, der dann dem Volk in lauter Sprache mitteilte, was Gott dem Mose anvertraut hatte. So war Aaron der Prophet Moses und Mose war der Prophet Gottes, das heißt Sprecher. Mose sprach für Gott zu Aaron, Aaron sprach für Mose zum Volk. So wie es zwei Qualitäten von Aposteln gab, solche, die ihre Botschaft unmittelbar von Gott bekommen hatten oder von Jesus Christus, und solche, die ihre Botschaft, ob zwar sie göttlich war, doch aber von Menschen erhalten hatten, Missionare, so gab es in jener Zeit, in der biblischen Zeit, auch zwei Qualitäten oder Arten mit verschiedener Vollmacht von Propheten, Sprecher, die Fundamentlegenden, wie Paulus das ausdrückt in Kapitel 2 und 3 dieses Briefes. Sie gehörten zusammen mit den Aposteln zum Fundamentlegen. Die fundamentlegenden Propheten, solche waren zum Beispiel der Hebräerschreiber, der nicht Apostel war, Judas, der Halbbruder von Jesus und von Jakobus, Lukas, vielleicht war Lukas auch Missionar, das könnten wir vielleicht annehmen. Es gab solche, die uns Wort Gottes gegeben haben, Markus. Die gehörten nicht zu den ersten Jüngern. Sie werden auch nicht Apostel erster Art genannt. Aber sie waren Propheten, weil Gott ihnen Wort Gottes für uns anvertraut hatte. Aber es gab auch andere Propheten. Die konnten nicht sagen, wie die ersten Propheten, die uns die Bibelwort gegeben haben: Dies ist, was der Herr mir mitgeteilt hat. So sprechen manchmal heute Christen aus charismatischen Kreisen. Das darf man aber nicht machen. Aber auch andere sind manchmal, scheint mir, oder gehen manchmal zu weit, wenn sie einem erzählen, was der Herr ihnen mitgeteilt hat. Wir sollten da vorsichtig sein. In der korinthischen Gemeinde gibt es Sprecher Gottes, die werden Propheten genannt. Aber am Ende von Kapitel 14 sagt Paulus: Was ich euch sage, das ist Wort des Herrn. Er war die Autorität. Er sagte und konnte mit Recht sagen, wenn ich rede, spricht Christus. Er war, was wir manchmal nennen, ein Sprachrohr Gottes. Wir kennen dieses Rohr, das die Sprache verstärken soll. Das eine Ende ist klein, das legt man an den Mund. Das andere Ende ist groß, das schallt dann in die Weite. Ein solches Sprachrohr gibt genau das weiter, was in das Sprachrohr hineingesprochen wird. Sage ich, es wird bekannt gegeben, dann hören die Leute, was aus meinem Munde kommt, das durch das Sprachrohr geht. Das war ein solches Megafon oder Sprachrohr waren die ersten Propheten, die alttestamentlichen Propheten, die wir in der Bibel kennen, Jesaja, Jeremia und so weiter. Wenn die schreiben, wenn die sprechen, ist das unmittelbar Gottes Wort. Das haben wir heute vor uns, können wir Wort für Wort studieren. Aber wenn in Korinth, in der Gemeinde, im Gottesdienst, andere Propheten, Christen aufstanden und etwas beitrugen, und was sie sagten, war Prophetie, dann war das nicht dieser anderen Qualität wie Bibelwort, obwohl es Prophetie genannt wurde. Paulus erklärt uns das, wie das aussieht. Ich will das nicht jetzt ausbreiten, ich will nur kurz sagen, solche Christen in Korinth, die das durch den Heiligen Geist taten, die bekamen nicht jedes Wort vom Herrn mitgeteilt. Das geschah ähnlich, wie das bei uns oft geschieht. Die Brüder, die hier an der Wortverkündigung teilnehmen, die können das wohl bezeugen. Immer wieder kommt es vor, in der Vorbereitung zu Hause oder auch während der Verkündigung, dass Gott einem etwas aufs Herz legt. Das ist nicht immer so. Aber es kommt vor, dass man merkt, hier ist etwas, das soll ich sagen, das will der Herr gesagt haben. Das ist eher eine Bürde, ein Anliegen, das der Herr einen aufs Herz legt. Aber wenn wir verkünden, müssen wir die Worte finden, um das zum Ausdruck zu bringen. Wir können dann nicht sagen, wenn wir die Gemeinde ansprechen, was ich jetzt sage, kommt vom Herrn. Bitte nehmt das als Wort Gottes an. Können wir nie sagen, das Wort Gottes ist fertig. Wir sprechen einfach für den Herrn und vertrauen auf seinen Heiligen Geist, dass er es verwenden wird. Es kann sein, dass man bereits vortritt und spricht, und während man spricht, kommen einem Gedanken, die man nie gehabt hat. Und das ist nicht nur, weil eins zum anderen sich gesellt, das kommt auch vor. Nein, das sind wirklich neue Gedanken. Und man wird geführt, das zu sagen. Und es kommt oft vor, zum Beispiel, wenn ein Evangelist verkündet, dass der Herr ihn leitet, etwas zu sagen, das jemanden trifft. Und der dann vom Heiligen Geist angefacht oder angestoßen wird, sein Leben dem Herrn auszuliefern. Das sind besondere Führungen, für die wir dankbar sind. Man muss aber vorsichtig sein. Das sind indirekte Führungen. Das sind nicht der Art, der Qualität, wie wir sie hier im Wort Gottes haben. Wenn wir den Epheserbrief lesen, dann lesen wir genau die Wörter, die Gott dem Paulus gegeben hat. Nicht notwendigerweise per Diktat, aber das sind tatsächlich, haben sie dieselbe Qualität als Diktat. Also wir hören hier einen Brief von Paulus. Und er sagt, ich bin ein Apostel, das heißt ein Sendbote Jesu Christi, gerufen von Gott hinauszugehen, auf die Seite genommen für Jesus Christus, seine Botschaft hinauszutragen. Aber so wie Paulus sagt, ich bin ein Apostel Jesu Christi, so sollte jeder von uns wissen, dass wir Jesus Christus gehören in einer besonderen Rolle oder Aufgabe. Geschwister, Sie sind jetzt hier in Kanada. Einige von euch habe ich vielleicht in Deutschland kennengelernt. Gestern kam ein Bruder und er sagt, wir wären bei Ihnen in Deutschland gewesen. Ihr seid jetzt hier. Warum seid ihr hier? Entschuldigt die direkte Frage. Ihr braucht jetzt nicht zu antworten, aber vor dem Herrn müsst ihr Rechenschaft darüber geben. Hat der Herr euch hierher geführt? Oder wessen Gedanke war es, hier nach Manitoba zu kommen? Was hat euch getrieben? Was trieb euch, aus dem Osten nach Deutschland zu kommen? Diese Frage muss ein Christ beantworten können vor dem Herrn. Meine Frau und ich sind viel gereist. Aber wir mussten uns fragen, ist diese Reise vom Herrn oder nicht? Ich habe es gewagt, noch einmal eine Reise zu planen in Europa, weil Rufen zum Dienst da waren. Und ich fragte mich, ob es recht war, ob es richtig war, noch einmal zu reisen. Ich meinte, Gründe zu haben, dass es vom Herrn sei, war mir aber nicht absolut sicher. Und dann habe ich, genau wie im vorigen Jahr, 08, von Anfang an, bevor wir anfingen zu planen, dem Herrn deutlich gesagt, ich meine dieses von dir, aber wenn nicht, dann sollst du es vereiteln. Und von Anfang an, auch dieses Jahr, war das in die Hand des Herrn gelegt, Schritt für Schritt, immer wieder. Ich will gehen, wohin du willst, dass ich gehe. Wenn es nicht von dir ist, dann bitte versperre mir den Weg. So beten Christen. Und wenn der Herr euch hierher gerufen hat, dann habt ihr hier eine Aufgabe. Als ich mit den Russlandsdeutschen in Deutschland Bekanntschaft machte, von ihnen hörte, ganz am Anfang, als ich von ihnen hörte, hatte ich das Verlangen, sie kennenzulernen, haben mir dann auch die Mühe gemacht, das zu tun. Und allmählich wurde ich dann gerufen in die Gemeinden. Die Öffnung kam etwas langsamer, man gewann Vertrauen und dann fühlte ich mich sehr zu Hause, auch beim Liedgut, denn ich fühlte mich in meine Jugend versetzt. Die Lieder, viele von ihnen haben wir damals gesungen, die Art und Weise war mir bekannt, vertraut. Man fühlte sich, als wenn man nach Hause gekommen war. Ich war dankbar für diese Kreise, denn ich hatte schon jahrelang in Deutschland gedient und ich sagte, hier sind Christen, die können einen Unterschied machen in diesem Lande. Und viele haben es auch getan. Sie sind klare Zeugen für Jesus Christus gewesen und haben gesundend gewirkt in der Gesellschaft, weil sie andere Maßstäbe mit sich brachten, die in Deutschland längst fahren gelassen wurden. Das war wohltuend. Und gerade weil die Maßstäbe manchmal höher waren, zogen sie dann auch die Feindschaft von Verantwortlichen in der Gesellschaft. Das merkt man heute noch. Die Feindschaft, das Antichristentum nimmt sehr stark zu in Deutschland, beginnt auch hier zuzunehmen. Aber auf der anderen Seite hat es einen sehr traurig gestimmt, wie schnell einige Kreise abgesagt sind. Am Anfang war man sich der Gefahr bewusst. Ich war noch nicht lange bekannt mit den Kreisen, dann hörte ich dieses Beispiel. In Russland, da wehte der Wind immer von der einen Richtung. Und wir lernten uns dagegen zu stemmen. Hier weht der Wind von der anderen Richtung. Und das ist neu für uns. Und wir sind wie Bäume, die dann umkippen können. Dieses Umkippen geschieht heute links und rechts. Ich habe Einladungen von Gemeinden bekommen zum Dienst, die ich nicht angenommen habe. Ich war 02 hier in Steinbach, in dieser Gegend und in Winkler. Ich hatte eine Einladung in eine Gemeinde in Deutschland und die Führung war merkwürdig. Wir waren eingeladen bei einer Familie, während ich war eingeladen, ich war alleine hier. Und in dieser Familie, bei diesem Besuch in dieser Familie, waren Brüder aus Deutschland, die Gemeinde kannten, in die ich eingeladen war. Und die erzählten mir, was für eine Gemeinde da war. Das war. Die war schon auf dem neuen Weg, dem lockeren Weg. Als ich das hörte, habe ich die Einladung nicht angenommen. Ich hatte sie noch nicht formal wohl angenommen und als ich das hörte, habe ich mir gesagt, nein, dann will ich nicht gehen. Es kann sein, dass ich in eine Gemeinde komme, zu der ich Vertrauen habe, aber dann während des Gottesdienstes merke ich, dass hier schon ein neuer Wind weht. Dann komme ich nicht zurück. Das kann auch geschehen. Ich kann euch offen sagen, in eine Gemeinde wie diese komme ich gern zurück. Ich bin tief bewegt gestern Abend und heute Morgen durch das, was im Vorfeld meiner Verkündigung gesagt wird. Das hat Substanz. Aber wenn im Vorfeld, im Verlauf der Versammlung, bevor ich spreche, Dinge gesagt oder gesungen werden, die ich nicht als vom Herrn anerkennen kann, dann will ich nicht mehr dahin. Denn das bereitet die Gemüter vor auf das, was ich zu sagen habe. Wie soll ich da verkünden, wenn im Vorfeld ein Lied oder Liedgut gebracht wird, das eher die Gemüter verstört als vorbereitet auf den Empfang des Wortes Gottes. Das sage ich ja zwischendurch, das war nicht mein Plan, das zu sagen. Aber Musik liegt mir am Herzen. Ich bin wie viele andere Brüder, die in der Fortverkündigung stehen, zuerst musikalisch tätig gewesen. Ich war in Tula, da waren Brüder aus den verschiedenen Gegenden der früheren Sowjetunion, leitende Brüder, die sollten hier unterrichtet werden im Worte Gottes, lehrmäßig, und dann in ihre Gebiete gehen und dort dann die anderen Brüder lehren. Es waren prächtige Brüder. Die standen gleichsam im V-Format, sodass ich sie, waren zwei Reihen und sie konnten mich alle sehen und ich konnte sie alle sehen. Und wenn wir dann am Anfang wenn am Anfang gesungen wurde, auf Russisch dann, dann haben die gesungen aus voller Kehle. Und eine ganze Anzahl von diesen Brüdern waren vorher wohl Dirigenten gewesen. Nun, ich bin auch musikalisch tätig gewesen und mir liegt hat auch in meinem Dienst die Musik auf dem Herzen gelegen. Und ich habe Forschungen getrieben und wir hatten eine Zeit lang einen Arbeitskreis um Musik. Wir waren Brüder, denen es auf dem Herzen lag, weil in den Gemeinden die Veränderung begonnen hatte stattzufinden. Wie konnten wir dann den Gemeinden helfen? Die Frage war, was ist gute Musik? Wie erkennt man sie? Das ist eine sehr entscheidende Frage, denn oft ist es einfach ein Geschmackskriterium, das die Leute daran bringen. Das genügt nicht. Das entscheidet nicht, was gut ist. Paulus sagt an die ganze Gemeinde Philippi, was wohl lautet, dem hangt nach. Das heißt, was wohllautet, sollte für alle gleich wohllautend sein. Nicht dem so und dem so. Das heißt, Qualitätskriterien oder das, was gut oder nicht gut ist, das ist für jeden gleich. Ob ein Lied nicht gut ist, ist nicht Geschmacksangelegenheit, sondern das ist für niemanden gut. Wenn ein Lied gut ist, dann ist es für alle gut. Es mag verschiedene Funktionen haben. Das eine Lied kann man auf der Hochzeit singen, das andere auf einer Bestattungsfeier. Das eine ist ein Marschlied, das andere ist bedächtig und so weiter. Da gibt es verschiedene Arten, aber sie sind alle gut. Oder sie sind nicht gut. Das sind andere Kriterien. Und das wollten wir untersuchen. Der Prophet Elia brauchte einmal ein Wort von Gott. Elisa gewesen sein. Und da lässt er einen Musiker holen. Und er spielt oder singt ihm etwas vor. Warum? Wir haben ein ausgezeichnetes Beispiel. Der Mann soll den Propheten in eine Verfassung bringen, in eine Gemütsverfassung, in der er das Wort des Herrn vernehmen kann. Wenn wir zusammenkommen und singen, spielen, dann hat das seine eigene Funktion, wir loben den Herrn und so weiter. Und die Engel und der Herr, die vernehmen das. Das ist ein Gottesdienst. Aber zum Teil werden wir eingestimmt auf die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist noch eine andere Funktion des Singens. Wir werden eingestimmt und dann ist es wichtig, dass Tonfolgen, Melodien, Harmonien, Tonzusammenstellungen solche sind, die von der Schöpfung herkommen und nicht vom Feind. Der hat seine eigene Schöpfung, ist nicht eine richtige Schöpfung, sondern eine neue Zusammenstellung und neue Funktion von dem, was Gott geschaffen hat. Ein Schreiber über Musik sagt, alle Musik ist richtig, die Töne sind von Gott geschaffen. Der Mann hat nicht sehr weit gedacht. Wisst ihr, Geschwister, alles, was der Feind Gottes tut, das ist Umgang mit Schöpfung Gottes. Alle Geschlechtssünden sind Umgang mit schöpfungsmäßiger, mit dem, was Gott geschaffen hat. Was Gott geschaffen hat, ist immer gut, aber nicht der Gebrauch ist immer gut. Und Gott wollte nicht nur etwas geschaffen haben, sondern es wurde geschaffen, um auf eine bestimmte Art und Weise in Bewegung zu kommen. Gott hat Mann und Frau geschaffen, aber für die Ehe. Gott hat Bäume und Obstbäume geschaffen, aber zu ganz bestimmten Zwecken. Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Alles, was er geschaffen hat, ist gut, aber es wurde in gewisse Bahnen oder für gewisse Bahnen geschaffen. Und nur auf diesen Bahnen erfüllt es seine Schöpfungsbedeutung. Und auch die Musik. Nun gilt es zu fragen, was ist nun für alle Menschen richtig, das Gute? Und es stimmt einen traurig zu hören oder zu vernehmen, dass viele russlandsdeutschen Gemeinden, Gruppen einen Weg gehen, der nicht zu verantworten ist. Und deshalb lege ich uns das hier nahe. Lernen wir ganz neu, immer wieder, wir müssen immer hinzulernen. Manchmal haben wir Auffassungen, die sind nicht biblisch. Wir dachten, sie waren, dann muss man seine Meinung ändern. Ich habe oft meine Meinung ändern müssen. Man lernt. Das soll so bleiben. Jeder von uns hat Auffassungen, die nicht biblisch sind. Aber jeder von uns darf lernen. Und dann wollen wir immer wieder neu fragen und nie aufhören zu fragen. Was hat Gott gesagt in seinem Wort? Was ist der Wille Gottes, wie wir das heute Morgen schon hörten? Was will Gott eigentlich? Was gefällt ihm? Paulus legt uns in diesem Brief nahe, prüft, überlegt, fragt, was ist der Wille des Herrn? Das ist nicht immer nach Gesetzart in der Bibel geschrieben, tut dieses, tut das nicht. Das Evangelium ist anders als Gesetz. Das Gesetz hatte immer Lücken. Kein Gesetz, kein Landesgesetz, keine Gesetzgebung kann alle Fälle abdecken. Das Leben wird nicht gestaltet durch Regeln. Letztlich. Der Wille des Herrn aber deckt alles ab, was zum Leben gehört. Und da gilt es zu fragen, was ist weise? Was wäre hier richtig? Hier muss ich vielleicht dieses tun, dort muss ich das tun. Kinder sind verschieden. Bei dem einen Kind muss man so sprechen, bei einem anderen etwas anders. Das kennen wir als Väter und Mütter. Und so will der Wille des Herrn gelernt werden. Was gefällt ihm und so weiter. Da gilt es zu fragen, ich komme jetzt zurück, kann ich sagen, dass ich das bin und dass ich dort bin nach dem Willen des Herrn? Paulus konnte sagen, ich bin Apostel Jesu Christi. Der Mann Gottes Ironside, Harry Ironside, der kam aus den Brüderkreisen, nicht mennonitische Brüder, sondern englische Brüderkreisen. Aber er wurde ein Pastor in der bekannten Moody-Gemeinde in Chicago. Eine sehr gesegnete Gemeinde, schon durch viele Jahre hindurch, von Moody selbst, dem Evangelisten, gegründet. Dieser Dr. Ironside erzählt von einem Mann, dem er wohl begegnete, der sagt, ich bin Schuhmacher nach dem Willen Gottes. Er wusste, Gott hatte ihn dort an die Bank gestellt, um dort dem Herrn Jesus zu dienen. Du bist vielleicht Fahrer oder Mechaniker, Krankenschwester, was immer. Kannst du sagen, ich bin Krankenschwester Jesu Christi? Ich bin Mechaniker Jesu Christi. Der Herr hat mich hier hingestellt, um hier meinen Mann zu stehen für ihn. Jeder von uns sollte den Willen des Herrn erkennen in seinem irdischen Beruf, aber vor allem im geistlichen Beruf. Wir haben einen Männerkreis, deutschen Männerkreis, in Kelowna. Und da habe ich versucht, den Brüdern nahezulegen: Brüder, jeder von uns hat einen Platz am Leib Jesu Christi. Das schien einigen neu zu sein. Paulus sagt das, 1. Korinther 12. Der eine ist ein Auge, der andere ist eine Hand, der andere ist ein Fuß und so weiter. Jetzt frage ich euch, wisst ihr, was ihr seid? Bist du ein Ohr? Bist du ein Mund? Was bist du? Du bist nicht nur das, was du dem irdischen Beruf nach bist. Die Frage ist, was ist dein himmlischer Beruf, dein geistlicher Beruf? Jeder von uns hat seinen Platz am Leib Jesu Christi. Viele Christen schlendern einfach so dahin, tun, was sich einfach zu tun gibt und kommen nie zur Ruhe. Ich weiß, was der Herr will und diesen Platz will ich ausfüllen. Jeder von uns ist vollzeitlicher Diener Jesu Christi. Im Berufsleben gewinnt man sein tägliches Brot, aber das ist nicht die Hauptsache. Wir sind hier auf der Erde, um am Leben zu bleiben für Gott. Das ist unsere Berufung. Und wenn Paulus so spricht, dann ist das nicht nur, weil er ein besonders geistlicher Mann war. Er selbst musste sein Brot verdienen. Hat er gern gemacht. Nachts manchmal gearbeitet, damit er tags verkündigen konnte. Manchmal hat er Gaben bekommen und dann konnte er mehr Zeit für den geistlichen Dienst gebrauchen. Es war verschieden. Aber er war zuallererst ein Apostel Jesu Christi. Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Das ist der Grüßende. Die Gegrüßten werden jetzt genannt. Und die werden Heilige genannt, den Heiligen, die in Ephesus sind. Wisst ihr, was Ephesus war? Gestern hatten wir hier die Karte an der Wand. Ihr wisst jetzt, wenn ihr da wart, ungefähr wo Ephesus lag. An der Küste, an der Grenze zwischen Asien und Europa, wo zwei Weltkulturen aufeinander stießen. Eine Mischung von Gedankengut, heidnischem Gedankengut, politischem Gedankengut. Dort werden Menschen Christen. Aber ihre Umfeld lässt Versuchungen auf sie kommen, denen sie nicht immer gewachsen sind. Und deshalb der Epheserbrief, um ihnen zu helfen, himmlisch zu denken, in einem irdischen Sumpf. Ephesus lag an einer Küste, an der Mündung eines Flusses. Ephesus hatte einen Hafen. Hafenstädte haben ihre Sonderprobleme. Da kommen die Seeleute und so weiter. Da ist viel Sünde. In Ephesus war sehr viel Sünde. In jener Zeit war die Trunksucht sehr stark. Sexualsünden waren bekannt, verbreitet. Das Leben war zum großen Teil zu einem Sumpf geworden. Der Hafen, der geografische Hafen von Ephesus, versandete. Der Fluss vom Innenland brachte mehr und mehr Erde, sodass es schwerer wurde für die Schiffe, den Hafen zu erreichen. Als Paulus einmal die Ältesten in Ephesus sprechen wollte auf der Reise, konnte das Schiff nicht in den Hafen. Und er musste die Ältesten rufen lassen, mit einem Boot sollten sie auf die See kommen und ihm zu ihm begegnen, wahrscheinlich auf einer Insel dort. So sah Ephesus geistlich aus, versumpft. In einem Sumpf kann totes Wasser stehen, wenn nicht fließendes Wasser hindurchgeht. Wir hatten auf unserer Landwirtschaft eine Niederung, dort sammelte sich Wasser im Frühling. Und je nachdem, wie das Wetter verlief, blieb das Wasser länger oder kürzer dort stehen. Es sammelte sich vom Schnee, der im Frühling schmolz, und vom Regen. Aber es hatte keinen Fluss, der dort das nährte. Und es war bitteres Wasser. Ich arbeitete einmal in dieser Gegend und hatte furchtbar Durst. Mein Vater hatte dort wohl auch einen kleinen Brunnen gegraben für das Vieh, aber es war vermengt mit diesem Wasser. Und ich wusste, das Wasser war nicht gut zum Trinken, aber ich hatte dermaßen Durst, dass ich einmal es wagte, ein wenig zu trinken. Aber ich kann Ihnen sagen, das Wasser war so bitter. Es tat mir leid, dass ich meinen Durst hatte versucht zu stillen. Lieber dürsten als das. Tod. Soll hier jetzt etwas wachsen? Wenn Menschen in Ephesus Christen werden, wie können sie da bestehen in diesem Sumpf, in diesem Sodom? Paulus sagt, das geht. Ihr seid Heilige in Ephesus. Heilige. Es ist möglich, in einer Welt von Sünde, in einer Umgebung von Sünde, wo Gott uns hingestellt hat, es ist möglich, dort ein heiliges Leben zu führen, wie Daniel in Babylon. Das ist möglich. Aber dann muss man aus dem Himmlischen leben, hier auf der Erde. Daniel lebt aus dem Verkehr mit Gott. Und weil er sich Zeit nimmt für seinen Herrn, kann er seinen Mann stehen in einer feindlichen Welt. Das kann jeder von uns. Die Gnade reicht aus. Heilige in Ephesus. An diese schreibt er. Und dann nennt er sie Treue. Das Wort Pistos, das Griechische, kann auch mit Gläubige übersetzt werden oder Gläubiger in diesem Fall. Pistoi wäre die Gläubigen. Aber in diesem Zusammenhang ist es vielleicht besser, die andere Übersetzung zu benutzen, die Treuen. Vielleicht wird das Wort meistens mit Treu übersetzt. Es kommt oft vor, treu ist das Wort, schreibt Paulus an Timotheus. Es ist dasselbe Wort. Wenn jemand die Treue hält, dann ist er vertrauenswürdig, also glaubwürdig. Das Wort treu hier steht in Verbindung mit anderen Wörtern, ähnlich wie Heilige. Heilige in Ephesus und Treue in Jesus Christus, in Christus Jesus. In ihm sind sie Treue. Ihm sind sie treu. Es gibt Christen, die sind nicht treu. Sie glauben an Jesus Christus, aber sie sind nicht treu. Wenn das anhält, fallen sie ab, wird die Rebe vom Weinstock abgetrennt. Den Zeitpunkt bestimmt er. Paulus schreibt an Christen in Ephesus, die treu sind. Warum schreibt er nicht an die Untreuen, an alle Gläubigen? Weil der Brief so grundsätzlich ist. Was er hier zu sagen hat, ist für die eigentliche Gemeinde Jesu Christi und die sollen dann anderen helfen. Am Schluss des Briefes steht etwas sehr Ernstes über die Liebe. Das gehört dazu. Wir wollen solche sein, die Jesus Christus von ganzem Herzen mit echter Liebe lieben. Paulus schreibt an Heilige und Treue in Christus Jesus. Und er grüßt sie. Und dieser Gruß ist etwas Grundsätzliches wiederum. Er besteht aus zwei Wörtern und einer Quelle. Gnade und Friede sind die Grußworte und die Quelle ist ebenfalls eine zweifache, Gott der Vater und Jesus Christus als Herrn. Die Grußworte gehören zu den zwei Welten, aus denen Paulus kommt. Zwei Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Zwei Welten, das Judentum, das Griechentum. Die damalige Welt, obwohl sie römisches Reich war, hatte doch eine griechische Kultur. Auch in Rom wurde Griechisch gesprochen, nicht nur Lateinisch. Griechisch war die Kultur, die Sprache. Im Hebräischen gab es ein Grußwort, das hieß Shalom, das wir inzwischen kennengelernt haben. Das bedeutet nicht nur, was Friede im Deutschen bedeutet. Vielleicht sind wir bekannt mit dem Gruß im Alten Testament. Luther übersetzt, geht es dir wohl? Das ist Shalom. Shalom ist nicht nur das Ausbleiben von Zank und Zwistigkeiten oder militärischen Auseinandersetzungen. Streit. Friede ist nicht nur das Ausbleiben von Unfriede. Ich kam 1955, war es wohl, 54, 55, in die Schweiz. Ich fuhr mit einem Bruder, Mitarbeiter aus Holland, wir wohnten damals in Holland. Wir zogen durch einige Gebiete in Deutschland und dann überquerten wir die Grenze in die Schweiz. Das war also nicht allzu viele Jahre nach dem Krieg. Als wir durch Deutschland fuhren, waren noch viele Ruinen, war noch vieles zerstört. Wir wohnten in Nürnberg, Und dort war vieles zerstört, als wir ankamen. Aber als wir in die Schweiz kamen, dieser Bruder und ich, auf dieser Reise, dann waren die Straßen heil, die Häuser waren heil. Und dann merkte ich, so sieht es aus, wenn kein Krieg ist. Dann geht es im Leben vorwärts. Dann geht die Wirtschaft vorwärts. Die Kultur kann vorwärts gehen, die Ordnung und so weiter. Der Straßenrand war sauber, es war so wohltuend, in einer heilen Welt zu reisen. Wir kamen nach Österreich und da sah es wieder anders aus. Friede, Shalom, ist Wohlergehen. In einem Raum, in dem Frieden herrscht, kein Streit, da kann etwas wachsen, da können die Bäume gedeihen. Wir waren in Frankreich während des Krieges und da waren die Felder, es war im Juli, die waren zerstört, die Panzer fuhren regelrecht da durch, die fragten nicht, ob die Bauern ernten wollten oder nicht. Da war Krieg, das war jetzt vorrangig, furchtbar. Wenn Friede ist, dann kann das Getreide wachsen, geerntet werden, die Obstbäume können geerntet werden. Und wenn Friede in deinem Leben ist, du hast Vergebung, du lebst in Frieden mit den Geschwistern, dann kann dein geistliches Leben gedeihen und vorwärts kommen. Und das ist, was Paulus den Gläubigen wünscht. Aber dieser Friede kann nur wachsen, nachdem die Gnade ihr Werk getan hat. Gnade und Friede, immer in dieser Reihenfolge. Zuerst Sündenvergebung, Begnadigung. Zuerst Gnade als Kraft und so weiter. Und dann kann Friede erfolgen. Gnade und Friede in dieser Reihenfolge. Aber sie kommen vom Vater im Himmel und nicht von uns. Niemand von uns kann dem anderen geistlich voranhelfen. Er kann gebraucht werden als Werkzeug des Herrn, aber Gnade und Friede kann nur der Herr schenken. Nur der Herr kann dir deine Sünden vergeben. Nur der Herr kann dir Gnade geben, um Sieg zu haben über Sünde, um Sieg zu haben über deine Scheu, für Jesus Christus ein Wort einzulegen, um das zu tun, was deine Aufgabe ist. Die Gnade kann nur er geben. Und sie kommt von Jesus Christus, unserem Herrn. Lesen wir genau. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Wenn Jesus Christus dein Herr geworden ist und dein Retter, dann ist sein Vater dein Vater geworden. Über Jesus Christus kommen wir zu Gott. Und so erfahren wir Gott als Vater, weil er der Vater von dem ist, der unser Herr und Retter geworden ist. Diese Gnade und dieser Friede kommen von Jesus Christus und unserem Herrn und von nirgends sonst wo. Wir leben in einer Zeit, wo uns sehr stark nahegelegt wird, euer Christentum ist nur eine Religion unter vielen und ihr habt alle Religionen zu tolerieren. Und es wird uns übel genommen, dass wir sagen, Jesus Christus ist die einzige Hoffnung der Welt. Es gibt nur eine Wahrheit, eine religiöse Wahrheit. Wenn du das zu laut sagst, kommt das auch in Kanada nicht an. Der Name Jesus darf nicht überall gebraucht werden in Kanada. Das müssen wir wissen. Ich bin hier heute und in diesen Tagen, um uns zu helfen, in einer dunkler werdenden Welt zurechtzukommen. Und ich will uns Mut machen, zum Herrn zu stehen, beim Herrn zu stehen, in einer Welt, die immer wieder immer feindlicher wird, damit aus ihr noch Brände wie aus dem Brand oder, wie heißen sie, Holzstücke, gleichsam aus dem Brand geholt werden für den Herrn Jesus. Menschen gerettet werden. Nun, ich denke, wir merken, wie das, was Paulus schreibt, sehr saftig ist, voll von geistlicher Nahrung, wenn man es verbindet mit anderen Schriftworten, was ja die Schrift uns lehrt zu tun. Wollen wir über solche Anfangsverse in der Heiligen Schrift, wenn sie uns begegnen, nicht zu schnell lesen, nicht zu schnell das hinter uns kriegen? Wenn wir die Heilige Schrift lesen, gibt es Strecken, wo wir schneller vorankommen. Aber passen wir auf, immer wieder kommt es vor, auch in der stillen Zeit. Du liest etwas und das fällt dir auf. Leiste es dir, da stehen zu bleiben und einmal in Gedanken zu kommen. Warum werde ich hier aufgehalten? Was bedeutet das? Und dann kann der Herr dir Licht geben und dann wächst du, wie es in dem Vorprogramm es hieß, wächst du durch, bis zum Wachsen durch Gottes Wort. Nun, wir wollen hier abbrechen, morgen Fortsetzung machen, so der Herr will, mit dem, was Paulus uns hier zu sagen hat. Alles, was er gesagt hat, kommt vom Heiligen Geist und ist für uns heute Nahrung und Speise. Ich schlage vor, dass wir jetzt antworten auf das, was Gott uns gegeben hat. Vielleicht sind einige da, die dem Herrn danken möchten oder eine Bitte vorbringen möchten. Wir wollen so frei sein. Es dürfen so viele beten, wie sie wollen. Seien wir frei und setzen wir hier vielleicht gerade anschließend eine Gebetsgemeinschaft ein. Wir stehen auf dazu.